Ollo Ferrari, ich bin heute mit einem gelauten Linienbus da.
Lauten oder geklaut?
Fangen wir mal von vorne an. Also.
Voll, voll, Presse, Presse, Presse.
Dann hat es wesentlich noch irgendeine Verwendung, als also Fifi dann im Garten vergraben wird. Hier darf man das offiziell gar nicht.
Nee. Also, wird verbrannt.
Naja.
Musst du bezahlen für, dass es verbrannt wird.
Wir haben unsere Hamster vergraben.
Also. Ja, machen ja wahrscheinlich viele. Ich habe auch schon ein paar Hunde vergraben, aber.
Wird jetzt
offiziell ist verboten.
Also ich würde auch schon ein paar Hunde vergraben. Das hört sich jetzt an. Hamster und Pferd würde ich schon noch einen Unterschied machen, auch was das Tiefe des Loches angeht. Aber.
Ja, liebe Leute, howdy ho, herzlich willkommen zu einer Episode voll in die Presse, Medien, verrückte Artikel, Skurrilitäten aus dem Netz, aus der Zeitung, aus dem gedruckten Internet, wo auch immer ihr darauf stoßt. Auf jeden Fall stoßt ihr hier bei uns darauf, bei dem Medienpodcast eurer Wahl, voll in die Presse. Mein Name ist Ben Cartwright und ich bin wie immer nicht alleine, denn dann hätte ich gar keinen Spaß. Zu meiner Rechten sitzt der unverwechselbare Beef Rogers. Solltest du eigentlich selber sagen.
Ich wollte gerade sagen, ja, Hallöchen, hier ist Beef Rogers. Und ich freue mich, wieder dabei zu sein. Wird bestimmt eine tolle Folge. Ich habe übrigens auch was dabei. Und zwar geht es da um Sterben und Leben im Tierreich.
Hervorragend. Mein Name ist Paulo Ferrari. Ich bin heute mit einem gelauten Linienbus da.
Mit einem lauten oder geklauten?
Ich fange nochmal von vorne an. Also, ich bin heute mit einem geklauten Linienbus da.
Sehr gut.
Kleiner Frosch im Hals.
Der Sammer ist auch wieder an Bord und ich erzähle euch nachher was, wie man aus einem vermeintlich blutigen Geschäft ein Geschäft macht.
Wie geht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, bevor wir hier einsteigen und euch erzählen, was sich hinter diesen kleinen Teasern verbirgt, muss ich natürlich eine traurige Nachricht aufgreifen, die es leider nicht in die letzte Sendung geschafft hat. Die war gerade im Kasten. Also nicht wundern, vor einigen Wochen ist der von der ganzen Welt verehrte, unverwechselbare Chuck Norris gestorben. Und bevor ich da ein bisschen was zu sage, auf eine Chuck Norris-Art, wollte ich euch mal fragen, habt ihr irgendeine Verbindung zu Chuck Norris, zu seinen Filmen oder insbesondere zu dem Humor, der über ihn im Internet grassiert?
Ich bin ein großer Fan des Humors. Ich musste mit Erschüttern feststellen, dass unser guter Chuck irgendwie wohl zumindest auf seinen alten Teil so ein bisschen in Maga-Richtung abgedriftet ist. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn so Leute, die man eigentlich so ein bisschen verehrt auch, dann sich als, debil outen.
Ja, das ging im Sommer mit Kid Rock ja auch so.
Ich muss sagen, ich habe zu seinen Filmen überhaupt keine Verbindung. Hab mir jetzt anlässlich seines Todes da irgendwie seine Schlägerei mit, wo er verloren hat, in irgendeinem historischen Gemäuer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Film das ist, weil ich die Filme eben nicht kenne. Das habe ich mir extra nochmal reingezogen, aber die Witze sind natürlich nicht schlecht, ja. Also Kinder pinkeln in Schnee, Löcher in den Schnee, Chuck Norris pinkelt Löcher in Beton. Also das ist, aber für die Witze hat er ja selber eigentlich überhaupt keine Verantwortung.
Nee, weiß man auch gar nicht, wie das zustande gekommen ist, oder? Weißt du das, Beef?
Wie es zustande gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kenne ihn halt auch mehr über die Memes und über die Sprüche, die dann da kursierten. Und weiß jetzt so, ich glaube, filmhistorisch ist, glaube ich, bekannt geworden. Also er ist in den 60ern schon irgendwie im Fernsehen aufgetreten, war vorher halt, glaube ich, aber schon, jetzt nicht falsch sagen, ich hoffe, Karate-Weltmeister mehrmals. Also das auf jeden Fall war er erst sehr, sehr auf der sportlichen Ebene unterwegs und hat sich dann, ist dann auch zum Film rübergegangen. Und ich weiß, dass er, glaube ich, bekannt oder überhaupt, also sein Durchbruch war, glaube ich, der Film mit dem malerischen deutschen Titel Die Todeskralle schlägt zurück, so aus Anfang der 70er. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der Film im Original heißt und ich habe ihn auch nicht gesehen. Es gibt halt nur so kurze Kampfclips, die man sich mit Bruce Lee quasi und ja, muss man ein Faible für haben. Meine Welt ist es jetzt nicht. Was ich ganz schön finde, wie gesagt, auch die unzähligen Sprüche. Einer meiner Favoriten ist, dass Chuck Norris keinen Honig isst, sondern er kaut Bienen.
Ja, das ist die perfekte Überleitung, weil das ist genau das, womit ich ihn jetzt hier nochmal ehren wollte, auch wenn, wie Sammer richtig sagt, er überhaupt nichts vermutlich dafür kann, dass diese ganzen Witze existieren, aber das war schon immer großartig und natürlich kann man jetzt allen Ortes Best of Chuck Norris Witzen lesen. Ein paar habe ich mal mitgebracht, die mir besonders gut gefallen. Die T-Online hat das jetzt zusammengefasst, packen wir in die Shownotes. Ich lese auch nicht alle vor, es sind nämlich 80 Stück.
Um Gottes Willen. Ja.
Aber pass auf, Chuck Norris ist der Einzige, der die Zeit wirklich totschlagen kann. Das ist schon mal sehr schön. Oder die Schweiz ist nur deshalb neutral, weil sie noch nicht weiß, auf welcher Seite Chuck Norris steht. Chuck Norris kann ein Happy Meal zum Weinen bringen. So, okay. Und dann haben wir noch einen Voldemort. Man kennt ihn ja aus Harry Potter. Voldemort nennt Chuck Norris, du weißt schon wer.
Das wäre auch gut gefallen.
Oder der Bart von Chuck Norris verdeckt kein Kinn, sondern eine weitere Faust. So, ich scroll mal noch ein bisschen runter. Genau. Chuck Norris schläft nicht, er wartet. Stelle ich mir auch gut vor, wie der Typ einfach so, der wird ja so übermenschlich dargestellt. Ja. Und ich muss noch mal ein bisschen recherchieren, wie er eigentlich selber dazu steht. Oder Chuck Norris entführt Aliens, auch kurz und knackig, einfach mal anders. Und vor vielen, vielen Jahren hat der liebe Sommer mal bei Benanza.de einen Artikel über die Weapons of Mass Destruction geschrieben. Und hier ist jetzt die Antwort, warum es die im Irak nicht gibt. Es gibt keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Chuck Norris lebt in Oklahoma. Und jetzt der letzte. Chuck Norris trägt keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist. Also, damit es nicht noch später wird, gehen wir mal weiter. Ich pack das in die Shownotes. Ich liebe diese Chuck Norris-Witze, weil das so ein bisschen Anti-Witz-Charakter hat. Und da war ich schon in jungen Jahren ein großer Fan davon. Und vielleicht ereilen uns ja auf diese Sendung. Schreibt doch einfach mal, wo immer ihr das jetzt hört, einen Chuck Norris-Witz, in welchen Kommentar es da gibt, welche Kommentarfunktion auch immer. Das wäre echt witzig. Dann können wir da mal gucken.
Aber nichtsdestotrotz, also ich würde auch dem Prollo zustimmen, das hat schon so eine ambivalente Geschichte, ne, weil er auch ein großer Unterstützer der amerikanischen Waffenlobby ist, etc. Also das ist schon auch allem, ja, schon auch sehr konservative Ecke, muss man.
Ja, komischerweise, ne, dass die sich davon so angezogen fühlen. Also das ist dann auch so der Unterschied zwischen Glorifizierung, auch irgendwie dieses amerikanischen Helden, sage ich mal, und was dann da tatsächlich dahinter steckt.
Naja. Also, er hat ja auch irgendwie einen mehr oder weniger halben Weltuntergang prophezeit, als Obama gewählt wurde. Oder hat jedenfalls irgendwie gemeint, wenn er gewählt würde, Sozialismus, weiß nicht was alles. Und ja, also ich glaube, als Typ war er nicht mein Typ. Aber ich fand es ganz witzig. Ich habe das, wie gesagt, mir diese, das war übrigens auch Bruce Lee gegen Bruce Lee, irgendeine finale Kampfszene anguckt. Es war in gewisser Weise ganz witzig, weil was man heute gar nicht mehr machen würde, da bei jedem Schlag irgendwie hörst du da Knochen brechen, da sind Geräusche eingespielt worden. Das ist also wirklich unfassbar.
Ja, gut.
Ich bin ja eher so der Sandsack-Fan, so Bud Spencer und Terence Hill, ja.
Ja, sehr gut, ich auch.
Apropos Bud Spencer, Terence Hill, wer will denn hier den Bud Spencer oder den Terence Hill mäßigen Einstieg machen? Das haben wir jetzt gar nicht festgelegt. Ich weiß, dass der Beef, ich würde gerne den Beef einladen, weil ich spring's da schon wieder rüber, der hat schon wieder meinen Artikel geklaut. Oh. Muss man fairerweise sagen, wir haben immer viel mehr Artikel, als wir hier vortragen können, aber einen meiner Favoriten für diese Sendung, und das ist wirklich ein schöner Artikel, ja, deswegen würde ich dir jetzt mal den Vortritt lassen.
Hast du aber noch ein gutes peripheres
Sehen. Ich höre auf, den Spiegel für meine Recherche zu verwenden, weil das ist scheinbar
nach ist dein SZ-Abo.
Ja, genau, ich das SZ-Abo abgelaufen.
Nee, wieder doch. Also ich habe mal was von das SZ dabei, aber das hier ist jetzt tatsächlich aus dem Spiegel. Also hast mir jetzt quasi den Ball zugespielt, richtig, um das nochmal aufzunehmen, genau. Man hat eine schöne Überschrift, deswegen bin ich auch dran hängen geblieben. Fußballer reanimiert abgeschossene Möwe. Und fand ich sehr, sehr witzig. Und das hat sich tatsächlich in der türkischen Amateurliga abgespielt. Und da war ein Spiel, also quasi während eines Spiels hat einer der Torhüter einen Abschlag gemacht und hat mit diesem Abschlag, mit dem Ball, eine Möwe quasi aus der Luft abgeschossen. Also das tatsächlich, und die stürzte dann quasi auch auf den Platz. Und genau, und dann hat tatsächlich ein Spieler, der Ghani Katan, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie es genau aussprechen wird. Ich hoffe, das ist richtig ausspricht. Ansonsten sorry dafür. Der hat tatsächlich die Möwe mit einer Herz-Lungen-Massage gerettet. Also tatsächlich, also er wird hier zitiert, ich zitiere jetzt, etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte. Also versuchte ich mein Glück. Und das war der Kapitän auch der Istanbul-Yodumspor. Und das hat er dann gemacht. Und die Möwe hat auch wieder angefangen zu atmen und er hat sie dann zum Spielfeldrand gebracht, zu den Sanitätern, und die haben den Vogel dann auch weiter versorgt. Und also für den Vogel oder für die Möwe ist es tatsächlich gut ausgegangen, für die Mannschaft eher nicht. Nochmal Zitat, wir haben den Aufstieg verpasst, aber es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg, sagte Katan. Also das ist doch mal Amateursport at its best, oder?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Große, große Worte. Ich versuche mir nur vorzustellen, bildlich, wie das aussieht, wenn man einer Möwe eine Herz-Lungen-Massage gibt. Also bei Menschen weiß man ja irgendwie Stayin' Alive in dem Rhythmus von dem Song irgendwie. Aber wie macht man das bei einer Möwe? Wenn der sich da mit seinem Gewicht draufstützt, dann hätte die Möwe, glaube ich, nicht überlebt.
Ja, vor allem alle 30 Sekunden Mund-zu-Mund-Beatmung. Ne?
Ja, ich glaube, er hat jetzt hier tatsächlich erstmal nur massiert oder da gepumpt und dann hat das wahrscheinlich schon geholfen. Keine Ahnung.
Ja.
Ich fand es einfach eine wirklich schöne Geschichte und ja, zeigt einfach so ein bisschen, also das war halt für mich auch das, dass es eben so ein bisschen eben, ja, cool reflektiert ist, auch von dem Spieler, dass er da einfach sagt, ja Leute, okay, Aufstieg war jetzt in dem Fall nicht so wichtig.
Ja, und auch überhaupt, wenn da kommt so ein Vogel vom Himmel gefallen, liegt da mehr oder weniger tot, da kommst du jetzt ja auch nicht unbedingt auf die Idee, dem Tier das Leben zu retten, als Fußballer schon mal gar nicht.
Gut,
ist ein Tierarzt vor Ort. Ist ein Tierarzt vor Ort.
Ja, genau. Ich finde es ja schon schräg, dass überhaupt bei dem Abschlag da der Vogel vom Himmel geholt wurde. Auch das ist ja schon ein Zufall, der jetzt wirklich.
Das kommt allerdings relativ häufig vor, weil ich erinnere mich auch an so eine Geschichte. Ich bin ja auch treuer Leser der 11 Freunde. Und da sind auch immer diese Geschichten. Also Vögel werden, glaube ich, regelmäßig abgeschossen.
Okay.
Und auch schon mal. Also da stand auch drin, war auch eine Geschichte über Sammers und meinen Lieblingsverein, 1. FC Köln, dass einer der Hennisse, wir sind jetzt bei Hennis dem 9. und die gibt's aber schon eine ganze Weile, einer der Hennisse ist angeblich auch an den Folgen eines Schusses eines Gladbachers gestorben, der im Spiel den Hennis angeschossen hat. Und der ist dann ein paar Tage später irgendwie an inneren Verletzungen gestorben, stand in den 11 Freunden vor ewigen Jahren. Ob das wirklich so war, ist glaube ich eher so ein... Ja. Man weiß es nicht.
Das ist wahrscheinlich eher eine Legende. Also, das habe ich so jetzt noch nicht gehört.
Ja, das habe ich in diesem Artikel damals gelesen.
Ich habe mal gehört, einer sei vergiftet worden. Also, was auch, glaube ich, nicht
ganz hundertprozentig feststeht. Also, einer ist auf jeden Fall laut 11 Freunden von damals, die haben halt so eine Story gemacht über den Hennis an einem Schuss, an einer Schussverletzung, kann man sagen, gestorben.
Ja. Aber der steht ja auch da einfach so ungeschützt rum. Da müsste er doch eigentlich mindestens so eine Plexiglas. Ja,
so ein Papamobil oder was? Ein Hennismobil. Ja, genau.
Hennismobil. Also die ausrangierten Hennisse, die wohnen noch im Kölner Zoo immer, oder?
Nee, da wohnt der Echte.
Da wohnt der Echte.
Das ist ja wie beim Papst. Der muss der
Ahnung. Also die müssen ableben.
Ja, es kann nur einen geben.
So Saisonwechsel.
Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt ähnlich wie so ein Papst auch abdanken können im Vorfeld. Das hatten wir jetzt ja.
Ich glaube, einen haben sie mal aus dem Verkehr genommen, ne? Sorry.
Kann sein.
Ja, einen haben sie, glaube ich, mal aus Altersgründen.
Ja, da ist auch schon mal jemand altersmäßig abgegangen.
Papst oder Geißbock? Also was?
Beides.
Mittlerweile beides.
Ja,
ja, cool. Will einer direkt einsteigen?
Ja, ich habe eine nette Jugendgeschichte. Also aus Wiesbaden, da ist nämlich ein 15-Jähriger in einen Linienbus eingestiegen und irgendwoher hat er einen Generalschlüssel gehabt und dann ist er mit dem Bus weggefahren, 150 Kilometer, und hat dort in Karlsruhe seine Freundin abgeholt und zur Schule gebracht. So.
Ja, Schulbus, ne? Also ich meine, das ist doch...
Aber auch da, ne? Also wir machen das jetzt ja hier schon lange. Wir hatten doch hier in Bonn auch die Geschichte von der geklauten Straßenbahn. Oder nicht, die war nicht geklaut. Die geklaute Straßenbahn hatten wir auch mal, die war nicht in Bonn. In Bonn, die ist alleine weggefahren.
Nee, auch nicht alleine, da ist der, ich glaube, da ist der...
Ah, der hat einen Schwächeanfall.
Ja, der Triebfahrzeugführer, ich weiß nicht, ob das jetzt der offizielle Begriff ist, der hat einen Schwächeanfall und dann ist die Bahn halt durchgerattert und man konnte, und dann haben irgendwann, glaube ich, die Passagiere, als die merkten, da ist irgendwas nicht in Ordnung, haben dann irgendwann diese Tür zur Fahrerkabine eingetreten oder das Fenster eingeschlagen und konnten dann die Bahn irgendwie zum Stillstand bringen, aber.
Ja, das hatten wir, und wir hatten aber auch mal, unabhängig davon, eine Geschichte von einer geklauten Straßenbahn.
Ja, das war irgendwo, ich will Dresden oder sonst irgendwo, ich weiß nicht mehr, aber das war auch cool, das stimmt.
Ja. Aber ich teile das Schicksal jetzt von Ben, und ich hatte die Story auch witzigerweise gesehen.
Ja, irgendwie. Die war ja auch in der Tagesschau. Wer von uns kann schon von sich behaupten, in der Tagesschau mal gewesen zu sein?
Wohl
war,
genau. Ja, aber ich finde es ja ein ehrbares Ansinnen, dass er seine Freundin dann da zur Schule bringen wollte. Das ist ja erstmal gut, ne? Also ist ja erstmal per se erstmal ein guter Anlass.
Ja.
Also das muss man sagen, aber.
Vordere.
Ich bin erstaunt, also was Generalschlüssel, also was, wie schrieben die das da? Oder ich meine, sind die Busse denn überhaupt richtig abgeschlossen oder wie auch immer?
Ja, mit einem Generalschlüssel.
Ach, verrückt jetzt.
Das ist tatsächlich, das Problem an so einem Generalschlüssel ist ja, das hast du einen, hast du alle. Hier steht jetzt allerdings auch nicht, wo er den einen her hatte. Insofern war auch jetzt nicht von irgendwelchen Verwandten dem Opa den Schlüssel geklaut oder so.
Und der Generalschlüssel ist aber nicht nur so ein Vierkantschlüssel, den man notfalls im Baumarkt kaufen kann für 1,50 € dann.
Also ich habe mal so irgendwie. Also ich fahr ja gelegentlich bei uns Straßenbahn, und die Straßenbahn, die hat so ein normales Schloss. Ja, das theoretisch kannst du natürlich wie so agentmäßig dir mit so einer Knetmasse den Schlüssel besorgen, wenn der Fahrer gerade auf dem Klo ist und der den nicht mitnimmt. Wir wohnen ja an der Endhaltestelle. Ich werde es mal probieren und dann werde ich mal schauen, wie weit ich komme.
Bis Pützchen. Ich muss ganz kurz hier, ich habe ja hier immer so 20 Artikel gefühlt offen. Den hatte ich eigentlich gar nicht vorzubringen, aber auch nur ganz kurz. Kennt ihr den Zugführer Kowalski? Vielleicht der Beef, weil der vom Fach ist.
Nee, sagt mir jetzt nichts. Kowalski gab mal so ein Satiremagazin, aber das ist was anderes.
Der Zugführer Kowalski fährt hier bei uns in der Gegend die S12 von Au-Sieg Richtung Norden, durch Köln und so. Und der ist eine Legende, weil er zu gegebenen Anlässen seine Trompete rausholt und den Zuggästen auf dem Bahnsteig ein Ständchen mit der Trompete spielt.
Das ist Martin auch sehr
Kowalski
geil.
Ist wirklich, ich hab's durch Zufall, durch Klicken auf verschiedene Links, habe ich das entdeckt, und das macht er schon seit vielen Jahren. Der Express, hier Lokalgröße, hat schon häufiger über ihn berichtet, zum Beispiel, wenn Kowalski mit seinem Zug einfährt, liegt Musik in der Luft. Und ich habe da diese Geschichte, das ist jetzt eine aktuelle Geschichte, wo sie das nochmal aufgreifen, mir gelesen, und da wird dann auch so zitiert, am liebsten trompetet er am Köln-Bonner Flughafen, da ist die Akustik am besten. Dann geht er da so raus und hat er Weihnachten am Airport mal We Wish You a Merry Christmas auf der Trompete gespielt oder andere Sachen. In Ehrenfeld beim Endhaltepunkt, ach genau, die S12 fährt nach Ehrenfeld, da spielt er dann auch mal ein Liedchen, wenn die Leute abends in den Feierabend gehen. Und die klatschen dann auch. Also der ist wohl sehr beliebt und man feiert ihn. Das wollte ich nur ganz kurz einwerfen, weil es so gut passt. Der Zugführer Kowalski. Finde ich großartig, solche Geschichten. Die liebe ich.
Ja. Vielleicht noch kurz zu dem Ausgangsartikel zurück. Also ich muss, also das darf man natürlich nicht gutheißen offiziell, dass der das gemacht hat. Aber trotzdem in gewisser Weise doch Respekt, dass der so einen Linienbus fahren kann. Also ich weiß nicht, ob ich mir das so ohne weiteres zutrauen würde, ehrlich gesagt.
Vor allem über so eine Strecke. Ja gut, Autobahn geht wahrscheinlich, aber so ein Ding, ich frage mich immer, wie die um die Kurve kommen. Ja, das ist ja teilweise Millimeter. Ja
gut, die haben schon auch ein Lenkrad. Also
das, ja, sicherlich, aber so ein Bus ist halt auch breit und lang.
Ja, das ist wohl wahr.
Und,
vielleicht ist das ja so ein potenzieller Chuck Norris-Nachfolger, also dass der mit 15 schon Linienbusse fährt. Ne?
Also, also es stand jetzt aber nichts dazu, dass er irgendwie rückwärts eingeparkt ist oder so, ne?
Ja, wie gesagt. Also es,
Ja, ich habe jetzt keine gute Überleitung, ehrlich gesagt.
Dann mach eine schlechte.
Dann mache ich eine schlechte. Ja. Ich habe ja angekündigt, blutiges Geschäft. Hört sich jetzt irgendwie besonders spektakulär an. Soll es aber eigentlich gar nicht sein. Es ist ein ernstes Thema. Und zwar wir wissen ja, denke ich mal, alle, dass es noch Kulturen gibt, und übrigens ist das auch durchaus in Deutschland noch ein Thema, in denen es wichtig ist, dass die Frau, wenn sie heiratet, noch Jungfrau ist. Und in einigen Kulturen eben verbreiteter, aber durchaus auch hier, wie sich aus dem Artikel, den ich mitgebracht habe, ergibt, auch in zum Beispiel streng katholischen Familien kann sowas ein Thema sein. Jedenfalls hat sich ein Unternehmen aus Baden-Württemberg diesen Umstand für ein Geschäft zunutze gemacht, also für ein gewinnbringendes Geschäft. Nämlich haben die ein Pulver entwickelt, das auch mit Lebensmittelfarbe und ein paar Zusätzen bearbeitet wird. Und das können Frauen sich wahlweise mittels einer Kapsel oder eingebettet in zwei Zellulosemembranen einführen und dadurch sozusagen vortäuschen, wenn es dann zum Geschlechtsakt kommt, dass sie noch Jungfrau seien. Also die Kapsel, die löst sich wohl innerhalb von 2 Stunden auf. Diese Zellulose-Membran innerhalb weniger Minuten. Es entsteht dann am Ende so ein Zellulose-Schnipsel und in Kontakt mit Körperflüssigkeit färbt sich das wohl auch irgendwie rot, sodass es irgendwie sozusagen so aussieht, so ein bisschen wie Blut. Ja, und das finde ich schon ziemlich abgefahren. Wollt mal hören, was euch dazu so einfällt.
Also jetzt mal unabhängig vom Geschäftsmodell, von wann, also aus welchem Jahrhundert ist der Artikel? Also allein von der Prämisse ausgehend, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch ein größeres gesellschaftliches Thema heutzutage ist.
Das ist von Ende 24. Ich habe ja noch wegen unserem kürzeren Päuschen.
1924.
2024 von unserem kürzeren Päuschen habe ich halt noch einen gewissen Vorrat und die haben steigenden Umsatzbeef. Also von Jahr zu Jahr 10-15% Umsatzsteigerung. Das Ganze kostet übrigens irgendwie 150 Euro und es gibt immer irgendwie 2. Also ich weiß nicht, ob man dann Kapseln oder diese Membran beides kriegt, jedenfalls aber zum Beispiel 2 Kapseln, damit die Frauen das auch einmal testen können für sich, bevor sie es dann einsetzen. Und wie du schon sagst, andeutest, Beef, mit der Frage nach dem Jahrhundert, das ist natürlich eigentlich traurig, so, wenn man es genau nimmt. Ne? Denn letztlich darf es ja darauf nicht ankommen und dazu kommt, dass es überhaupt gar kein Jungfernhäutchen gibt. Wusstet ihr das?
Nein, wusste ich nicht. Also ich bin ein wenig konsterniert, weil du jetzt zuletzt so viele dieser Ehe-related Artikel hier reinbringst und ich frage mich, in welcher Bubble du inzwischen gelandet bist. Aber ich kann mir das tatsächlich in der Sache sehr gut vorstellen. Also das ist, wenn das sozusagen ein, ja, wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken? Wenn das jetzt ein wichtiges Merkmal ist für eine Eheschließung, ist das vielleicht tatsächlich für die betroffene Frau, um die es ja da in erster Linie mal gehen sollte, auch eine charmante Möglichkeit, um sozusagen aus diesem Dilemma rauszukommen. Also ich meine, unter normalen Gesichtspunkten hat die ja nichts Verkehrtes getan. Ne? Aber sie ist dann vielleicht, wenn es darauf ankommt, irgendwie gezwungen, da ein bisschen nachzuhelfen, damit zumindest der Anschein gewahrt ist und dann eben auch diese Ehe ohne Belastung, sage ich mal, vollzogen werden kann. Ich finde es natürlich total schräg, muss ich sagen, dass es auf sowas ankommt, aber das ist jetzt eine kulturelle, religiöse Geschichte, wo ich jetzt auch nicht einsteigen möchte. Das muss man vielleicht dann an der Stelle zumindest für den Moment mal so stehen lassen. Und dann ist es, wie gesagt, eine vermutlich dankbare Erfindung für diese Frauen, wenn sie schon in der Situation sind, sich da wieder auch gesichtswahrend rauszubewegen.
Ja, also in der ganzen Absurdität ist es wahrscheinlich genau so. Also ich stelle mir dennoch vor, ich sitze da so und denke mir, jetzt, ich habe eine voll geile Geschäftsidee, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Also wie kommt man auf sowas? Ja, ne?
Nachfrage,
ja.
Bedarf.
Also es ist. Ich habe jetzt gerade so ein paar Punkte eingesammelt, zu denen ich was sagen will. Bedarf, ja. Also hier wird auch Pro Familia zitiert. Die Beratungsstellen, da ist das immer wieder ein Thema. Es ist wohl ein wirklich eher mit noch steigender, wie soll man sagen, steigendem Beratungsbedarf versehen. Und also insofern, es gibt für dieses Problem offensichtlich eine große Nachfrage, das ist richtig. Zweite Sache, die ich noch sagen wollte, Indien ist wohl ein sehr großer Markt für dieses Produkt, aber nicht nur, wie gesagt, auch in Deutschland ist das wohl nachgefragt. Und dann wollte ich noch, was ich eingangs zu meinem letzten Beitrag gesagt habe, dass es gar keinen Jungen von heute gibt, wollte ich gerade sozusagen so ein bisschen zur Aufklärung beitragen, weil so klar war mir das jetzt auch nicht. Es gibt kein Stück kein Stück Haut oder Häutchen, wie auch immer, das sozusagen die Vagina verschließt. Das gibt es nicht, sondern es gibt nur eine Art Kranz, der irgendwie auch unterschiedlich aussieht. Manche Frauen haben den gar nicht und der kann wohl irgendwie verletzt werden. Aber jedenfalls ist schon allein aus dem Umstand, dass es Frauen gibt, die selbst diesen Kranz gar nicht haben. Da zeigt schon diese Unsinnigkeit, dass man darauf überhaupt Wert legt, ja.
Ja, vielen Dank, Dr. Sommer. Ich habe viel gelernt.
Ja.
Wie Dr. Sommer.
Ja, genau. Ich
hast es verstanden.
Ja. Ich muss sagen, es gibt ja keine Kuriositäten, die es nicht gibt. Und ich finde es schon strange und fand durchaus auch interessant, wie was ich schon eingangs gesagt habe. Klar, viele Muslime kommen wohl und lassen sich beraten, aber auch zum Beispiel Frauen aus streng katholischem Umfeld. Mhm. Und also es ist ein wohl großes Thema, was seinen Markt hat, ja.
Ja. Ich habe noch zwei Sachen gerade mit euch vor, so als kleinen Break, jetzt wo die Stimmung so auf dem Hochpunkt ist. Zum einen wurde ja von Pino schon angesprochen, dass es kein Bier mehr gibt. Also habe ich euch mal Bier mitgebracht, noch aus dem Karneval.
Okay.
Sehr schön. Das sind jetzt für die Hörenden da draußen, sind das kleine Pastillen oder sowas. So ein kleines Röhrchen Pastillen in Form und Aussehen eines Kölschglases. Steht Prost drauf. Und dann, und das finde ich auch geil an diesem Podcast, dass wir regelmäßig Themen besprechen oder Themen hochkommen, auch zum Teil abseitig, und ich dann später auf Artikel stoße, wo das dann sozusagen relevant ist. Und ich bin auf einen Artikel gestoßen, der da nennt in einer Zeitung, die auch der Sommer sicherlich auf der Watchlist hat, nachdem er ständig über Ehegeschichten redet, nämlich familie.de. Das ist Boomeressen. Kennt ihr noch diese 6 alten deutschen Gerichte? Traditionell deftig. So, das spricht mich natürlich erstmal an. Also für alle, die uns nicht kennen, wir sind tatsächlich keine Boomer. Das sind die Generationen so in den 50er bis Mitte, Ende 60er Jahren, die Babyboomer. Aber ihre Gerichte kennt man zum Teil. Ich wollte erstmal einen kleinen Test machen mit euch, ob ihr die kennt, weil ich kannte nicht alles davon, aber es war durchaus interessant, weil dann kommen auch so ein paar alte Bekannte. Wer unseren Podcast in den letzten Wochen verfolgt hat, wird darauf stoßen. Also das erste ist die Graupensuppe. Ich glaube, das habe ich schon mal gegessen. Mhm. Ist was richtig Ekeliges, oder?
Habe ich tatsächlich noch nicht gegessen.
Also wenn man auf so ein,
klingt aber schon
so ein schleimiges Süppchen steht, dann...
Ja, genau. Schleimiges Süppchen.
Dann mag man Graupensuppe ansonsten.
Also ich habe es dann offensichtlich noch nicht gegessen, weil schleimig, das wüsste ich. Mhm. Aber ansonsten sind Graupen, sind die tatsächlich so per se so schlimm oder sind die nur in dieser Zubereitungsform?
Ja, das ist eher so die Konsistenz ist eher das. Ich habe das einmal vor ewigen Jahren, gab es das mal irgendwie, keine Ahnung. Das ist halt im Prinzip, also geschmacklich ist das jetzt irgendwie kein Drama, aber das hat so eine komische, schleimige Konsistenz und ich glaube, es war früher ein arme Leute essen. Ja. Und da kam das dann irgendwie her. Also das ist ja, halt relativ stark sättigend und schnell genau gemacht.
Also Graupen sind geschälte und polierte Körner der Gerste. Und dann hat familie.de aber auch einen Tipp für Beef und mich. Manchen von euch könnte die leicht schleimige Konsistenz der Suppe stören. Für all jene empfehle ich alternativ Reissuppe. So, aber ich will ja gar nicht über Rezepte sprechen, so in extenso, sondern über die Namen. Dann Kutteln und Flecke, das sagt mir gar nichts. Kutteln klingt irgendwas wie für einen Hund oder so.
Glaube ich, Innereien. Sind das Nieren?
Ja, scharf. Hier steht. Nieren, ne?
Und scharf Flecken? Und Rind. Flecken sagt mir nichts.
Habe ich beides noch nicht gegessen.
Okay, aber jetzt.
Nicht wissentlich.
Wissentlich, genau. Eier in Senfsoße, das ist eine total schöne Kindheitserinnerung von mir und das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gegessen.
Ich meine das auch mal in einer Kantine gegessen.
Genau.
Auch mal 100-Jährige.
Auch bestimmt. Auch die Osterfolge von vor vielen Jahren bringt der Sammer 100-Jährige Eier mit. Ich habe den Geruch heute noch in der Nase.
Ich wollte gerade sagen.
Also Eier in Senfsoße, bei mir absolut positiv besetzt. Und dann kommt der kalte Hund. Da war doch was. Da war doch was.
Süßspeise.
Kalter Hund.
Ja, so ein Keks und mit so Schokolade, ich weiß es gar nicht, es ist nicht richtig Schokolade, es ist irgendwie so mit dem Fett irgendwie angerührt. Also ist
ja, Kokosfett, gut. Zucker, Kakaopulver und Eier, und Butterkekse.
Muss man sehr mögen.
Ist wohl ein DDR-Klassiker, wird auch kalte Schnauze oder Schwarzer Peter genannt. Aber es war auch in unserer letzten Sendung, als wir nämlich über was anderes sprachen, die tote Oma. Auch die steht hier auf der Liste. Da sagte der Sammer, ich habe eigentlich gar nicht über Essen geredet, sondern wirklich eine tote Oma. Und Sammer sagte, das ist doch was zu essen. Und dann sagte der Beef, ich kenne nur kalten Hund. Und dachte ich, habe ich doch direkt ein Déjà-vu, als diesen Artikel hier las. Also tote Oma, hatten wir, glaube ich, schon aufgeklärt, was es ist. Ne, sag mal, irgendwie Grützwurst mit Kartoffeln und Sauerkraut wird es hier kurz beschrieben, zusammengefasst. Ihr könnt euch das ja nochmal im Detail angucken. Dann ist noch auf der Liste Lapskraus. Das sagt mir auch irgendwas. Im Norden, glaube ich, habe ich das tatsächlich schon mal in irgendeiner Kantine gesehen.
Der Karl-Heinz ist da ein Riesenfan von. Grüße gehen raus, Karl-Heinz, Lapskraus. Das ist wirklich Bremerhaven, wo er herkommt.
Wilhelmshaven,
ja, verdammte Hacke.
Hafen. Aber es ist auch da oben.
Hauptsache Hafen.
Ja. Es ist ein Seemannsklassiker aus Rote Beete, Corned Beef. Ja, Seemann, ne? Da hatten sie nur sowas, Kartoffelbrei und Gewürzgurken. Klingt wild, soll aber schmecken und echt gesund sein. Ja, das war es nur ganz kurz hier, der Ausflug zu Familie. Ich fand es lustig, weil ich dann direkt so eine Selbstreferenz zu unseren letzten Folgen hatten, wo wir uns zwei Folgen hinweg über die tote Oma unterhalten haben.
Ich habe auch noch was zum Thema Essen hier. Und zwar mit einer gewissen Schadenfreude. Wir hatten eben den Typ, der mit dem Linienbus ja eigentlich eine ganz witzige Nummer abzieht. Und jetzt habe ich hier so einen deutschen Touristen, der, das ging auch durch diverse Medien, ich habe den Namen mal gegoogelt, der sagte mir nichts, ist aber auch egal, der sich bei Mexikaner in New York eine Salsa-Theke, also gibt es so eine ganze Theke, hat er sich da fleißig bedient. Und anschließend wollte er das Lokal um $100.000 verklagen, weil er sich die Schnauze verbrannt hat.
Die fiese Schnauze.
Die fiese Schnauze. Und jedenfalls, es habe keine Warnungen gegeben und er habe ja nicht ahnen können. Und der Richter hat ihm das quasi das Taco um die Ohren gehauen. Und mit der Begründung, also er konnte nicht nachweisen, dass es keine Informationen über die Schärfe gegeben habe. Außerdem hätte der Kläger ohnehin Schwierigkeiten sowohl mit Gewürzen und gewürzter Nahrung gehabt und würde die normalerweise auch vermeiden. Und ansonsten sagt der Richter auch, wenn es um Salsa geht, ist eigentlich die Würze eigentlich der Sinn des Ganzen. Und hat das Ganze abgeschmettert, weswegen der Typ sich ganz nachweislich unbeliebt gemacht hat. Er hat noch zwei weitere Klagen eingereicht, nämlich einmal, dass die 10 Millionen übrigens, dass die New Yorker Polizei wohl auf einen vermeintlichen Angriff nicht ordnungsgemäß geantwortet hätte und viel witziger, der Walmart, irgendein Walmart in New Jersey, den wollte er auf Diskriminierung verklagen, weil er sich nicht ins WLAN einloggen konnte, denn dafür musste er eine US-Telefonnummer aufweisen. Das hat er natürlich nicht. Und mit anderen Worten, der ist wahrscheinlich mit dem Ziel dahin gefahren, ja, die Amis, die klagen sich immer irgendwelche Millionen ein. Das mache ich jetzt auch. So. Ja.
Das war was, ein Deutscher, was? Ein deutscher Tourist? Oder?
Ja, und der heißt, ist ja egal.
Ja.
So, Typ halt.
Vielleicht hat er dann in dem Salsa-Lokal auf die harte Tour gelernt, dass It's very hot, Sir, nicht nur unbedingt heißt, es ist sehr heiß. Also, das war ihm vielleicht dann entgangen, keine Ahnung.
Ein false friend.
Ich unterstelle Mutwilligkeit.
Ja, ich würde es aber sagen. Aber ist ja Panne. Also, gerade bei Salsa, ganz ehrlich, ist doch albern.
Ja.
Also, völlig hirnverbrannt. Ja, war vielleicht ein cleverer.
Ja. Aber alle drei Klagen übrigens, alle drei abgeschmettert.
Ja. Sehr gut. Schade. Ich hätte ja auch noch was zum Essen. Allerdings anders, als man sich's vorstellen kann. Sagt euch Insect Wars was als Begriff?
Nee. Insektenkrieg oder was?
Ja, genau. Das wäre die Übersetzung ganz, ganz toll, ja. Also, sagt euch das was? Mir war das eigentlich gesagt, ich bin darüber gestolpert.
Also, vielleicht die asiatische Hornisse frisst die Bienen. Das haben wir ja gerade in unseren Gegenden, aber ich weiß nicht, ob das unter Insect Wars.
Ja, es ist tatsächlich noch ein bisschen grausamer und bizarrer. Das, weiß nicht, ob ich jetzt die Laune auch ein bisschen runterziehe. Ja, es ist tatsächlich so, dass kleine, also das ist die Zusammenfassung, das ist jetzt übrigens aus der Süddeutschen, also nicht aus dem Spiegel, sondern was anderes. Ja, genau.
Ganz der alte.
Kleine Wirbeltiere werden mit Insekten in Terrarien gesperrt und von diesen attackiert, verstümmelt und getötet. Videos davon werden auf den Social-Media-Kanälen von Insect Wars, der heißt dann so einer, der millionenfach angeklickt. Und das ist jetzt auch ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Also es ist tatsächlich so, dass es da einfach zum Beispiel, wenn Wasserkäfer, wenn, weiß ich, Klaps, Ameisen eine Hornisse töten, Wasserkäfer einen Frosch malträtieren oder eine Grille einen Gecko zerlegt, in Anführungsstrichen. Und das ist tatsächlich, wird dann live gefilmt und dann in über verschiedene Kanäle. Es gibt dann noch mehr, also nicht nur Insect Wars, sondern auch Monster Bug Wars und World's Biggest and Baddest Bugs. Und da werden immer so Kämpfe zwischen Insekten und anderen Tieren gezeigt.
Aber das sind sozusagen gestagte.
Ja, ja,
das Situation. Ist nicht also jetzt so Heinz Sielmann in der
Freien. Nein, das ist tatsächlich das.
Dieses Pushy-Bichchen.
Genau, das ist auch die, man könnte jetzt vermuten, dass natürlich in der freien Wildbahn immer Tiere, andere Tiere fressen. Ja. Aber hier ist es halt tatsächlich so, und das ist das, also es hat erstmal relativ viele Zuschauer, also manche der Videos erreichen sechsstellige Abrufzahlen und der Facebook-Kanal hat 1,5 Millionen, der Instagram-Kanal 1,2 Millionen Follower und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich, geht es auch nur um die Klicks, also es sollen da einfach Klicks generiert werden und es ist halt so, dass, und das sagen halt die Tierschützer, die sagen halt, hier begegnen sich Tiere, die in der freien Wildbahn überhaupt nie aufeinandertreffen oder aber dann eben durch Flucht, also dass die Opfertiere in Anführungsstrichen dann einfach fliehen können, dass die also durchaus Mechanismen haben, um diesem Tod zu entgehen. Und das ist halt in einem 2 Meter großen Terrarium nicht der Fall. Also da ist, das ist einfach darauf definiert, dass das eine Tier das andere frisst quasi und idealerweise eben möglichst qualvoll. Das ist halt tatsächlich so. Also die werden auch bei lebendigem Leib dann gefressen und das ist, wie gesagt, ja, tatsächlich ganz bittere Geschichte. Da gibt es auch T-Shirts, also Merchandising-Produkte und all so ein Krempel. Das ist also tatsächlich
wie so Hahnenkampf für Arme, ja?
Ja, oder im Internet halt irgendwie, ne? Also das ist tatsächlich das,
ich habe das,
grässlich,
ich
hab was das. Es so für Geschäftsmodelle alle gibt irgendwie. Ja. Und ja, weiß man, manchmal weiß man welche, was man dazu sagen soll, wenn man so eine Kacke irgendwie hört.
Also ich hab das tatsächlich am Rande irgendwie mal mitgekriegt. Ich erinnere mich an irgendwie so eine Situation, so ein genau so, wie du es geschildert hast, irgendwie Vogelspinne oder irgendeine größere Spinne jedenfalls und dann so ein, ich weiß nicht mehr, wie heißt, wie so eine riesen Heuschrecke, irgendeine so und so Anbeterin.
Gottesanbeterin.
Gottesanbeterin. Ja, das ist total schräg und mir fällt dabei eine Kindheitserinnerung ein. Wir waren mal früher am Bauernhof, da war ich wirklich noch klein, im Urlaub und da gab es einen Sohn von der Familie, von den Bauern, also nicht irgendwie auch ein anderer Gast und der hat einen riesen Spaß daran gehabt, auch Insekten einzusammeln, Weberknechte, Spinnen, alles mögliche und hat die dann zusammen in ein leeres Marmeladenglas geschmissen und fand das dann auch spannend zu gucken, was passiert. Ja, also vielleicht hat er diese da ein Geschäftsmodell draus gemacht.
Ja, kann sein. Also das
also ziemlich krank jedenfalls oder
ja, das ist halt tatsächlich so, wird hier auch nochmal von der Psychologie, wird das Phänomen als Angstlust beschrieben. Das Herz klopft, doch der Zuschauer befindet sich in Sicherheit. Also der Schrecken bleibt also kontrolliert. Also das ist ja tatsächlich so ein bisschen dieses Horrorfilm-Feeling quasi, nur halt mit echten Tieren. Und so eine Gottesanbeterin, wenn die in Großaufnahme, die wirkt erstmal, ja, also das ist dann schon durchaus schaurig anzusehen.
Bedrohlich.
Wenn die dann entsprechend da einen Hamster oder wen auch immer zerlegt, das ist natürlich auch ein blutiges Geschäft. Also ich, wie gesagt, bin bei solchen Dingen, man weiß gar nicht mehr, was man alle, wo man alle Kopf schütteln soll. Ja. Also das ist tatsächlich
ziemlich krank. Aber wenn ich darf, würde ich diese Überleitung gerade nochmal nehmen, weil das war eigentlich mein Hauptartikel, den habe ich gar nicht angeteasert, aber ich will ihn trotzdem bringen. Denn auch in Dänemark hat man zuletzt für Kopfschütteln gesorgt weil der dänische Zoo in Aalborg hat per Social Media Haustierbesitzer aufgerufen, ihre Haustiere zu spenden für den Zoo. Ist ja erstmal ganz nett. Allerdings haben die aufgerufen, die zu spenden als Futter.
Als Futter. Ich hab's mir gedacht.
Und das ist sozusagen das Angebot, was man nicht ablehnen kann, anstatt den Hund irgendwo bei der Autobahnraststätte auszusetzen und gesagt, die könnte auch zu uns bringen. Dann verfüttern wir den an unseren sibirischen Tiger.
Und kriegst dann die Jahreskarte im Gegenzug oder was?
Vielleicht, vielleicht. Also das hat natürlich alle möglichen Tierschützer auf den Plan gerufen. Und bevor ich jetzt hier so ein bisschen in diesen Artikel einsteige, wollte ich euch mal fragen, was denkt ihr da so spontan über diese Catchline? Zoo bittet um Haustiere als Futter.
Ja, der Tiger muss ja auch irgendwas fressen. Aber wahrscheinlich kriegen die meistens aufgetautes Geflügel oder sowas wahrscheinlich. Und ab und zu mal irgendwas, was sie jagen können. Und jetzt mal so fürs dem Tier ist es am Ende wahrscheinlich egal, aber wir verbinden natürlich mit Haustieren im Schnitt mehr als mit so einem Schlachttier.
Ja, und mit Haustieren verbinden wir wahrscheinlich auch eher die kleineren Tiere, die jetzt, glaube ich, für den Tiger eher irgendwie nicht so wahnsinnig relevant sind. Ich weiß nicht,
ob gut, zum Beispiel... Gut, es ist nicht speziell, den Tiger habe ich jetzt... Also für alle Predators,
Mir fällt eben nur dazu ein, also eine Kuh zählt ja wahrscheinlich eher nicht als Haustier. Ich habe nur letztens nämlich in einem Bericht gesehen, dass sie Löwen in einem Zoo zur Abwechslung sozusagen mal einfach eine komplette Kuh ins Gehege gelegt haben und um die so ein bisschen artgerechter zu füttern.
Also... Um das direkt aufzugreifen, also der Zoo akzeptiert auch Pferde zum Beispiel. Also würden sie wahrscheinlich auch eine Kuh akzeptieren. Und um auch die Frage, die ich zumindest im Raum stehen hatte, ja, wird er dann der Hund da lebendig in den Käfig gesetzt oder nicht? Nein, er wird vorher eingeschläfert. Das muss man auch nochmal klarstellen. Und wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es irgendwie auch klar, dass das in Dänemark passiert. Das ist ja auch eher, würde ich sagen, eine fortschrittliche Gesellschaft, da ist es gar nicht so außergewöhnlich.
Ja, zufällig, letztes Wochenende habe ich endlich mal dänische Delikatessen gesehen.
Gut. Ja, geht in eine andere Richtung, aber das dann brauchst du zumindest keine Jahreskarte mehr. Ja. Aber also, ich finde, du hast halt, das ist ja diese grundsätzliche Debatte, in die man da so reinrutscht. Dann, wie gesagt, Tiere essen Tiere. Das ist so in der freien Wildbahn und sonst irgendwie. Und das Thema, kannst jetzt, wenn man das ganz große Fass aufmacht, dann kann man natürlich Diskussionen losstoßen, muss es Zoos geben, ne? Also ist dann der Zoo das Grundproblem, dass es das gibt, dann hättest du die Sorgen nicht. Und auf der anderen Seite werden die Tiere ja eben trotzdem auch, also die Fleischfresser werden natürlich mit Fleisch versorgt. Das wird auch irgendwo, hat auch immer irgendwie vorher gelebt und ist geschlachtet worden, etc., etc. Also das ist dann schon, also wenn man es positiv bewerten will, ist das hier eine relativ pragmatische Lösung, dass sie sagen, wenn ein Haustier stirbt oder eingeschläfert werden muss, auch das gibt's ja durchaus, dann hat es wenigstens noch irgendeine Verwendung, als Fifi dann im Garten vergraben wird. Das ist dann irgendwie auch was offiziell, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es in Dänemark ist, aber ich glaube, hier darf man das offiziell gar nicht.
Nee, also, wird verbrannt. Naja. Musst du bezahlen, dass verbrannt wird.
Wir haben unsere Hamster vergraben. Also.
Ja, machen ja wahrscheinlich viele. Habe auch schon ein paar Hunde vergraben, aber offiziell ist verboten.
Also ich will schon ein paar Hunde vergraben. Das hört sich jetzt an. Hamster und Pferd würde ich schon noch einen Unterschied machen, aber was das Tiefe des Loches angeht. Aber wie gesagt, von daher finde ich es jetzt, wie gesagt, auf der Ebene betrachtet erstmal eine pragmatische Herangehensweise.
Ja. Genau das sagen die auch. Also das ist zum einen, der Zoodirektor sagt, das ist wahrscheinlich, weil sie das Wort Haustier, also auf Englisch Pets, benutzt haben. Das ist natürlich was emotional aufgeladenes, aber das sind ja keine Tiere unbedingt, wo man sagt, ach guck mal hier, heute gehen wir mal in den Zoo mit dem Hund, sondern das sind Tiere, die Besitzer loswerden wollen, die sie aussetzen würden oder die sie einschläfern würden, die vielleicht auch krank sind. Mhm. Und dann werden die halt eingeschläfert und der einzige Unterschied ist, dass sie nicht wie bei uns verbrannt werden, sondern dann halt verfüttert werden. Und in Dänemark, sagt der Zoodirektor, ist das total üblich, dass man das macht. Und insofern ist es eher nachhaltig, dass man, wenn das Tier schon quasi eingeschläfert wird, ich glaube, da liegt der Fokus drauf. Mhm. Es wird halt wahrscheinlich so oder so dazu kommen. dann kann man es ja auch verfüttern an andere Tiere und dann hat man so quasi wie so ein Spendertier, ein Spenderorgan, hat man noch was Gutes dafür getan. Und nur um so einen kleinen Einblick in die Historie in Dänemark zu geben, in 2015 hat der Zoo in Odense auch schon mal international für Schlagzeilen gesorgt, weil sie live vor einer Schulklasse ein 9 Monate altes weibliches, einen 9 Monate alten weiblichen Löwen getötet und zerlegt haben, aus sozusagen schulischen Gründen. Und im Jahr später, oder im ja, kurze Zeit später, hat der Kopenhagener Zoo mal eine Giraffe geschlachtet, die sie schlachten mussten, weil sonst irgendwie, da gab es so Inzest-Thematiken, die haben die ganze Zeit miteinander da Kinder gemacht und irgendwann hatten sie ein Inzest-Thema, dann haben sie die Giraffe Marius geschlachtet und dann an die Löwen verfüttert. Also das ist, da gibt es viele solche Aufreger-Themen, die schon öffentlich bekannt geworden sind, aber die Dänen haben an und für sich da gar kein Problem mit.
Ja, machen wir uns auch mal ehrlich, ne? Also wenn man sich dann hier über, ich sag jetzt mal, irgendwie eine Giraffe oder was auch immer aufregt oder sonst irgendwas, die meisten, die sich aufregen, werden keine Vegetarier sein. Also sprich, dann hast du ja da nochmal ein anderes Thema, ne? Also da werden, also dieses industrielle Schlachten, Züchten und Schlachten von Tieren ist ja nur auch nicht wirklich.
Ja, in der Tat. Wir machen ja im großen Stil nichts anderes.
Definitiv. Und das kann man dann sich über dann ein Tier hier aufregen oder sowas, aber auf der anderen Seite dann sagen, so, jetzt gehe ich aber erstmal irgendwie lecker Steak essen. Naja.
Ja. So viel aus Dänemark, um nicht immer über England zu reden.
Ja, ich kann mal versuchen, die Stimmung hier wieder ein bisschen hochzubringen. Wir sind jetzt auch mit der Zeit schon fortgeschritten, aber die Story passt noch. Und zwar, kennt ihr die Stadt oder das Städtchen Werdau?
Nope.
Nee, habt ihr noch nicht von gehört. Die haben eine sogenannte Annoncenuhr. Ich zeige euch das mal kurz hier, damit ihr wisst, was eigentlich der Ausgangspunkt der Geschichte ist. Das ist eine Uhr, also man muss sich quasi vorstellen, mitten in der Stadt eine Standuhr, wirklich auch schön, also mit so einem richtigen, was ist das, gusseisernen Häuschen und eine ganz tolle Uhr innen drin und Annoncenuhr deshalb, weil da relativ viele Werbeanzeigen auch rundherum in die Uhr integriert sind sozusagen. Und ich glaube, die wechseln auch stündlich, die Annoncen. Deswegen heißt das Ding auch irgendwie Annoncenuhr.
Das Werbebanner des 17. Jahrhunderts.
Genau. Und die ist...
Werbepause.
Ich würde mal tippen, die ist so ungefähr 2,50 hoch vielleicht oder so. Und hat dann auch noch so ein richtiges Dach. Also das ist ein viereckiges Ding. Und dann hat die noch so ein Dach. Also ich meine, steht ja in Wind und Wetter. Und deswegen das Dach. So, und dann hat sich jetzt die Stadt Werdau gedacht, sie machen mal irgendwie eine PR-Aktion für diese Uhr oder mit dieser Uhr. Es wird hier nicht ganz genau erklärt, da gibt es auch eine Baustelle. Ich weiß nicht, ob da irgendwie dann auch quasi mit irgendwie Mittel eingeworben werden sollen. Also jedenfalls eine PR-Aktion haben sie gemacht und haben sich gedacht, wir machen diese Uhr als Schaumgummi. Also so, ihr kennt ja bestimmt diese weißen und rosa Mäuse von Haribo auch, ne? Die sind auch so schaumgummimäßig unterwegs.
Ich ne? Ahnung, was es hinausläuft. Oh
Gott, und oh Gott. Und dann hat man mal 1000 davon bestellt. Also man hat das Ganze irgendwie tatsächlich richtig professionell angegangen, hat dann 1000 bestellt und dann ist der Karton gekommen, haben sie einen Karton aufgemacht und haben gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Das sah dann nämlich ungefähr so aus. Also der Schaumgummi ist rosa.
Sag mal so, das ist Prollos Lieblingsthema.
Ich wollte ja sagen, müsste eigentlich Prollo die Geschichte irgendwie.
Eigentlich müsste Prollo die Geschichte erzählen.
Ich sehe da gar keine Verbindung zu mir.
Ich entschuldige mich auch beim Ben, dass ich diese Geschichte ausgegraben habe, aber es sieht halt aus wie ein Penis. Es sieht aus wie ein Penis aus Schaumgummi. Ist
auch noch so schön rosa in dem Fall.
Auch noch so schön rosa. In der Packung sieht er auch nicht viel besser aus. Also es
ja, noch schlimmer.
Sie haben dann tatsächlich einen Test gemacht in der Fußgängerzone, der sich die verteilt und die Leute haben alle gesagt, ist nicht euer Ernst oder wollt ihr mich verarschen?
Vor allem steht da oben auch noch drauf, du bist zum Vernaschen.
Ja, genau. Und es war tatsächlich so, dass das einfach wirklich die Assoziation ist von jedem, der dieses Ding zum ersten Mal gesehen hat. Und nicht nur irgendwie, wenn man irgendwie ein bisschen schweinisch drauf ist. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass da die Uhr auch so richtig zu erkennen ist und das Dach dann letztlich gemeint sein soll und nichts anderes. Es war jedenfalls so kurios, dass dann auch extra drei dahin gereist ist und da auch eine Story draus gemacht hat. Und die Stadt war aber dann immerhin so clever und ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir nutzen das für uns. Und haben eben mit dem Schwung, den das also extra drei dieser Geschichte auch gegeben hat, die PR-Kampagne ein bisschen ausgeweitet und jetzt kann man das in der Stadt überall eigentlich bekommen, dieses Schaumgummi im Schuhhaus, in der Parfümerie, beim Optiker, Rathaus, was steht da? Nee, Raumausstatter, Postfiliale, Apotheke und so weiter. Überall kriegt man dieses Ding.
Auch jetzt. Im Sexshop?
Im Sexshop wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, aber jedenfalls ist das jetzt eine große PR-Aktion für die Stadt geworden und sie werden die Dinger auch noch nachbestellen.
Ja, oh, yeah, yeah. Werdau, Stadt der Schaumstoffpimmel.
Ja. Ja. Okay, da kriege ich jetzt keinen guten Abbinder zu hin, aber irgendwie müssen wir mal schauen, dass wir das mehr umschiffen, diese Themen, aber das kann ich schon mal anteasern, wird wahrscheinlich schwer in der Zukunft werden, weil es auch einfach so sich immer für so ein Gag eignet. Insofern gibt keine Zensur, gibt nur eine Deadline und die Zeit ist jetzt umgelaufen. Wir müssen Schluss machen, sonst wird das hier zu langatmig. Ich wünsche euch eine schöne Pause und bis zur nächsten Folge 115.
Ich gucke jetzt erstmal auf die Uhr.
Tschüss.
Was guckst du?
Auf die Uhr.